Gott hat zu mir gesprochen heute Nacht, sehr deutlich. Also so klar, dass ich wirklich wie ein Handle, also wie ein Befehl kam. Das Thema ist ganz anders als das, was wir jetzt machen werden miteinander. Und wir werden es machen, bevor wir anfangen, in die Anbetung zu gehen. Bete für Heilungen heute. Und das hat also so klar gekommen, das war wie, wenn du es nicht tust, geht etwas an euch vorbei. Aber ich will euch mit einbeziehen, auch diejenigen von uns, die noch nicht ganz gesund sind. Jeder kann beten für ein Gegenüber, jemand anders. Ob du krank bist oder nicht. Wichtig ist, dass wir bestimmte Dinge befolgen. Und deswegen habe ich heute Nacht gefunden, Unterlagen, die sind über 20 Jahre alt, seit ich das geschrieben habe. Und ich möchte, dass ihr diese Unterlagen jetzt zur Hand nehmt. Und da werden wir bestimmte Prinzipien, also die sind ganz kurz aufgeschrieben, zu Hause müsst ihr selber, wenn ihr das wirklich wollt, aufarbeiten. Aber jetzt schauen wir es an, sodass wir handeln können. Wer möchte nicht geheilt werden? Das ist eine echte Frage. Viele Christen geben an, die wollen geheilt werden, aber sie tun nichts, um geheilt zu werden. Und das ist ganz wichtig. Und das Wichtigste, was wir tun, ist nicht zuerst darum bitten, sondern Gott suchen. Also wirklich nach Matthäus Evangelium, suchet, bittet, also die Reihenfolge ist wichtig, suchen in der Heiligen Schrift. Was sagt die Bibel zur Heilung? Und dann bitten wir wen? Jesus oder den Heiligen Geist. Ist egal, die sind alle sowieso eins. So, wir bitten Gott einzugreifen in unsere Situation. Was ist der dritte Schritt, den wir nehmen sollen? Klopfen. Warum das Klopfen? Es muss etwas geöffnet werden in mir und in dir, wie sehr, fast wie eine energische Haltung, wie sehr Gott uns etwas geben will. Es muss energischer werden im Gebet, in Fürbitte, im Suchen, im Bitten, im Lesen des Wortes Gottes. Es muss ein Lebensstil werden, dieses Bitten, Klopfen und Suchen. Die Reihenfolge ist eigentlich wichtig, aber für mich zuerst, wir müssen heute Nachmittag suchen. Suchen im Wort. Und deswegen glaube ich, ich habe sämtliche Unterlagen rausgesucht heute Nacht. Ich habe zu Sonja gesagt, es ist erstaunlich, wir müssen selber aktiv werden. Die Passivität im Reich Gottes nimmt sehr stark zu, auch in freien Gemeinden und Pfingstgemeinden und so weiter und so weiter. Und es ist enorm wichtig, dass wir aktiv werden von der Schrift her. Es ist nicht Brians Wort, sondern es ist Gottes Wort, das zu dir kommt. Er sandte sein Wort, bitte versuche es aufzunehmen, während ich spreche. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und wir haben darüber gesprochen heute Morgen in unserer Gebetszeit. Es gibt viele Methoden für Heilungsprediger oder für Beter für Krankheiten, dass wir das und das und das tun. Aber das ist okay. Das ist ihre Sache, ist kein Problem. Über die Jahrzehnte habe ich sehr viel, sagen wir mal, Methoden kennengelernt. Aber heute möchte ich euch hinweisen, geht zum Wort Gottes. Geht zum Wort Gottes und betet das Wort Gottes über euer Kind zum Beispiel. Einfach das Wort nicht bitten, 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 dass ihr nicht mehr wisst, was soll ich beten noch. Und nicht immer salben, dann braucht ihr ein Liter Öl pro Tag, wenn ihr das macht. So, wir gehen zum Wort Gottes und das Wort wird erfüllt, ja gut so, wozu es gesandt wurde. Das Wort wird erfüllt. Es steht nichts mehr da um dein Gebet, du sprichst nur das Wort. David sagt in dem Psalmen, ich halte dir dein Wort vor. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn wir das wirklich sagen, ich rede nur Gottes Wort. Also das Wort allein sprechen oder in Form eines Gebetes hier bitten oder einfach proklamieren oder singen oder in Sprachen über das Wort singen, das ist hilfreich. Aber es muss wirklich direkt aus der Heiligen Schrift, die Übersetzung ist eigentlich egal, aber das Wort Gottes müsst ihr lesen. Ihr müsst das Wort inwendig in euch haben. Jesus ist das lebendige Wort, er wohnt in euch. Aber das Wort will eingesetzt werden, auch für Heilungen. Nun, ich möchte einfach ein paar Dinge durchgehen. Wie wird Heilung empfangen? Also wie wir Heilung empfangen können, Glauben gleich Heilung, geschehen durch Glauben. Glauben, Heilungsglauben, geschehen durch Glauben. Hebräer 11, 1 bis 6. Der Glaube ist eine gewisse Zuversicht, dessen man hofft und nicht sieht. Ein Nichtzweifeln an dem, worum man bittet und so weiter. So, das ist das Erste. Hast du Glauben? Sag nicht, dass du nicht Glauben hast. Der Glaube ist in dir. Du hast einen eigenen Glaube und der Gottesglaube ist in dir. Es ist enorm wichtig, dass wir das ergreifen und praktizieren. Manche machen Notizen und ein Mann hat immer so ein Hemd an, so ist das Bild von mir von früher, und da ist so ein kleines Notizheft drin mit einem Stift. Ein Mann schreibt das auf oder man wiederholt das durch Gebet oder Proklamation über die Person oder Situation. So, das Wort wird freigesetzt in dem Moment. In dem Moment, wo du es aussprichst, ist es frei. Aber etwas kann dich daran hindern, dass du es nicht umsetzt bzw. empfängst. Kann jemand mir sagen, was das sein könnte? Das Problem ist, man ist krank und die Ärzte sagen, wir können nichts machen. Das kennen wir von der Medizin. Egal welche Krankheit da ist, die Ärzte haben eine bestimmte Fähigkeit bekommen, entwickelt und gelernt, und da ist ihre Arbeit zu Ende. Aber Gott sagt, mein Wort wird niemals vergehen. So, wenn du betest, läuft das Wort weiter, es ist in Action, es bewegt sich, es wirkt. Ob das die Pumpe ist, ob das das Gehirn ist, ob das irgendwas im Unterbereich ist oder was auch immer. Das Wort ist am Werk. Nur unser Fehler ist, wir werden ziemlich müde immer bitten für das Gleiche. Herr, du hast gesagt. Und kommt der Zweifel. Und da empfehle ich euch nicht, solche Äußerungen zu machen. Das ist der Rand oder der Eingang zu Unglaube. Und dann redet man, empfindet man, dann kommt die Symptomatik wieder und da kommt irgendjemand, der ein bisschen besser weiß oder nicht besser weiß, meistens wissen sie gar nichts. Und dann kommen so bestimmte Gedanken, wenn ich das mache. Zum Beispiel eine Theorie über, du musst ändern, was du isst oder sonst etwas. Ja? Das hat mit deiner Krankheit gar nichts zu tun in erster Linie. Das Erste ist, als wiedergeborenes Gotteskind, du hast das Recht von Gott selbst bekommen, dass du beten darfst, empfangen darfst durch den Glauben Gottes, der in dir ist. Dein Glaube und Gottes Glaube kommen zusammen. Ihr werdet eins. Und ihr geht diesen Weg, solange das notwendig ist. Aber wie viele von uns unterbrechen dann das? Wir geben auf. Wenn wir schlechte Laune haben oder Probleme woanders, es besteht die Gefahr, dass wir aufhören. Und da empfehle ich euch von ganzem Herzen, empfehle ich euch, dass ihr nicht aufgibt, sondern dranbleibt. Wirklich dranbleibt. Und da ist die Hilfe von Geschwistern erforderlich. Gebetskreis oder sonst etwas für Heilung. Der nächste Punkt wäre, Jesus will dich persönlich heilen. Der nächste Punkt ist ein Wissen. Ein Wissen, der erste Punkt war Glauben haben. Der nächste Punkt ist Wissen. Weißt du, dass Gott dich persönlich heilen will? Woher kommt das Wissen? Wieder kommt das Wissen einzig und allein aus dem Wort Gottes und indem die Beziehung zu diesem Gott, den du als Erlöser und Heiland und Erretter erlebt hast, vertiefst. Es ist enorm wichtig, dass das in deinem Leben reinkommt. Nun, dieses Wissen, ich möchte die Bibelstelle lesen, Jesaja 53, Vers 3 bis 6. So, hier empfehle ich euch, dass ihr aktiv werdet. Dieses Wissen, genauso wie in der Schule oder auf der Uni oder im Berufsleben, du musst ein Wissen anschaffen, um eine Tätigkeit auszuführen. So ist es genauso mit Heilung. Wir müssen wissen, was sagt Gott über Heilung oder die Ursache für die Krankheit und so weiter. So, Verses 3 bis 6. So, er war der Allerverachtetste und von Menschen verlassen, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nicht wert geachtet. Der Vers 4 ist eigentlich der Vers, den ich wirklich ansprechen möchte jetzt, weil ihr kennt das Wort. Für wahr, er trug unsere Krankheiten. Und dann geht es weiter, er trug auch unsere Bestrafung. Also er wurde bestraft um unseren Willen. Manche von uns ist krank, weil wir gesündigt haben. Oder wir sind in irgendetwas reingekommen im Leben, von der Erblinie, DNA oder sonst etwas haben wir und so weiter. Und wir müssen rausbekommen, medizinisch, fachlich, was ist die Ursache, wo ist die Wurzel, dass ich so krank bin. Jetzt müssen wir da gut zuhören, was ich jetzt sage. Der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert werde. Überleg mal, dass das zusammenhängt mit deiner Heilung. Es ist enorm wichtig, dass du diesen Mann, Jesus Christus, der König aller Könige, vor Augen stellst anhand der Heiligen Schrift, was mit ihm passiert ist. Das war die höchste Form von Qual, Sünde zu werden, krank zu sein, durch seine Wunden werden wir geheilt. Und das ist das, dass wir das proklamieren, über die Krankheit in unserem Leben oder im Leben von Menschen. Er wurde bestraft. Nun, sehr viele Menschen leben, und es ist wichtig, dass das gesagt wird, sie leben mit Scham oder Schuldgefühlen, weil sie noch nicht frei sind von irgendeiner Sucht oder ein Geschehen, eine Traumatisierung. Und so leben sie von A bis Z mit Scham und Schuld. Und das hindert den Empfang in deinem Gebet, weil das ist in der Seele übrigens, das ist deine Seele, dein Denken, dein Erinnerungsvermögen. Und so leben sie Tag für Tag mit Anklage zusammen. Und wenn du kommst vor dem Thron der Gnade nach Hebräer 4, heißt es, dass wir mit Kühnheit vor dem Thron der Gnade, Gnade ist Gunst und Gelingen, dass wir empfangen werden vom Vater, was wir erbeten haben. So wenn Anklage in deinem Leben ist, du betest nicht genug, du betest nicht das Richtige, du hast noch Dinge in deinem Leben, die nicht ganz vollendet sind und so weiter, also nicht Befreiung erlebt, dann bring das zum Kreuz, entschieden zum Kreuz und verwerfe es von euch. Er nahm auf sich unsere Schuld. Er wurde bestraft, dass du gesund wirst. So hört auf, dich selbst zu bestrafen mit falscher Schuld. Das ist falsche Schuld. Da wird der Teufel sehr, sehr stark in diesem Bereich. Meine Ehe, mein Beruf, Schulden oder ich habe Probleme mit dieser und jener in Bezug auf Vergebung und so weiter. Bring das in Ordnung. Das Blut des Lammes reinigt uns. Er bricht jede Kette in unserem Leben. Und es ist enorm wichtig, dass du mit Kühnheit vor dem Thron der Gnade, manche sagen, wir gehen zum Kreuz. Das ist okay, ihr geht zu Jesus. Er ist auf dem Thron und er war auf dem Kreuz, heute nicht mehr. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünden zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Hier ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und wenn du irgendwas am Stecken hast, bring es zum Kreuz. Jetzt, in dieser Sekunde. Bring es zum Kreuz. Jesus vergibt gerne. Und zwar sehr gern. Jetzt möchte ich den Vers 5 zwei Worte rausnehmen. Unsere Schuld, unsere Sünden und die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden haben. Welche Art von Frieden ist hier angesprochen? Weiß jemand? Du bist als nicht wiedergeborenes Gotteskind ein Feind Gottes. Du warst ein Kind des Teufels, sagt die Bibel. Und dann kam Jesus, hat sein Blut fließen lassen auf diesem Planet für uns. Und so wurden wir erlöst von dem Bösen. Die Strafe liegt auf ihm. Fühlst du dich bestraft durch die Krankheit? Besonders psychisch? Verwirrung, Depressionen, manisch und all diese Dinge? Oder bist du gebunden in eine Denkweise, das wirklich nicht gut tut? Das musst du wissen. Aber die Strafe liegt auf ihn. Die Krankheit ist wie eine Art Strafe auf deinem Körper. Es ist dir geschenkt worden durch die Erlösung, dass du gesund wirst an Leib, Seele und Geist. Es ist ein Geschenk. Und wir müssen dieses Paket öffnen, heute Nachmittag und den Rest unseres Lebens. Aber wir müssen auch wachsam sein und eine bestimmte Ernsthaftigkeit in unsere Gebete bringen und unsere Art zu leben. Besonders mit der Zunge ist enorm wichtig. Was wir sprechen, wird. Es ist eine schöpferische Macht zum Negativen oder zum Positiven. Es ist genauso mit den Gedanken, wie du denkst, ist eine schöpferische Macht zum Positiven oder zum Negativen. Nur ist enorm wichtig, dass wir das empfangen. Ein Wissen, Jesus will dich heilen. Und dann Matthäus 16, 15 bis 18, da ist für dich und für mich der Auftrag. Und wenn jemand hier sitzt, nachdem ich das sagen will, ihr wisst, was in Markus 16 ist, 15 bis 18, ist enorm wichtig. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium, legt die Hände auf die Kranken, dass ihnen besser wird. Nun, wer hat bekommen diesen Auftrag? Nur der Pastor? Nein, den gesamten Leib Jesu weltweit. Ich habe im Satellitenfernsehen, und da kriege ich Gottesdiensten und christliche Programme aus verschiedenen Ländern, und da wurde ein Film gezeigt von einer Aufnahme in eine ausländische Gemeinde, ich nenne die Gemeinde nicht, wo die Kinder gebetet haben füreinander und für gelähmte Kinder und Augenprobleme haben oder wirklich ungute Dinge für Kinder. Die haben füreinander gebetet. Die wurden unterwiesen von dem Pastor und haben die Kinder gegenseitig gesalbt. Und da wurden wirklich öffentlich diese Kinder geheilt. Die Kinder haben etwas, Jesus hat es gesagt, so wird es werden. Nun, warum haben wir dieses kindliche Glauben wie in Mülleimer getan? Warum tun wir es nicht? Das war das, was Gott zu mir gesagt hat heute Nacht. Warum hast du aufgehört, Seminaren zu veranstalten für Heilungen? Denn die Welt ist krank. Die ganzen Politiker, wie die Menschen Gesetze zusammenstellen und was abläuft in hier und dort und über, das ist alles krank und macht uns krank. Allein die Art und Weise, wir müssen nur vegan essen oder nur biologisch. Und da ist nichts mehr logisch dabei. Und da müssen wir aufwachen. Wir segnen die Speisen, jetzt hör gut zu, wir segnen die Speise und setzen sie frei von jeder Form von Fluch, wenn das erforderlich ist. Und wir nehmen das Wort so, wie es steht. Und wir nehmen es an, das Wort Gottes. Denn das Wort ist für dich und für mich und für allen, mit denen wir zusammen sind. Bist du bereit, trotz deiner Not und deinen eigenen Bedürfnissen und Situationen, heute Nachmittag zu sagen, Herr, ich brauche, aber wenn ich aufs Wasser gehe, dann hältst du mich an der Hand. Bist du gewillt dazu, etwas zu wagen? Ist enorm wichtig. Wir müssen ein Wagnis, wir müssen mit Gott sagen, prüfe mich hiermit. David hat das so oft gesagt. Und Malachi sagte, prüfe mich, ob ich nicht die Himmelsfenster öffne über deinem Leben. Es geht nicht um Kohle, es geht um die Beziehung zu diesem Gott. Die Himmelsfenster sind offen. Und das sind Loch zwischen uns, also die Erde und den Himmel. Jesus ist durchgekommen, das Loch ist immer noch offen. Sonst würden unsere Gebete nicht ankommen. Sein Blut macht uns gesund. Zuerst befreit von Sünde und dann von der falschen Denkweise dieses Zeitalters. Von Scham, von Einschüchterung, von Traumatisierungen, all diese Dinge. Geht aufs Wasser trotzdem und bete für anderen. Am Anfang sind wir sehr holprig. Ich sage immer, ungehobelt als Handwerker. Wir sind nicht gehobelt. Also die Späne liegen überall rum und die Ecken und Kanten sind nicht immer noch auf dem Holzbrett. Wenn ihr einen Holzboden gelegt habt, wisst ihr, wovon ich rede. So, das nächste ist Vergebung. Kann jemand mir sagen, was Vergebung ist? Okay, formuliere ich anders. Kann jemand mir sagen, was bewirkt Vergebung? Also der Schuldschein ist zerrissen zwischen uns und Gott. Ja? Es steht wirklich in der Schrift, der Schuldschein ist zerrissen. So, wenn wir sterben würden heute, manche würden sich freuen, wenn ich das sage, weil ich das sage, aber die meisten Christen wollen nicht sterben. Die sind ganz glücklich hier unten. Aber ich sehne mich nach der Ewigkeit. Ich habe eine Sehnsucht nach Gott. Ein Verlangen. Gott konnte nicht Gemeinschaft mit uns aufnehmen und wir nicht mit Gott, weil Schuld dazwischen war. Die Schuld, die Ursula jetzt gerade genannt hat, war die Sünde, die Ursünde. Die Sünde trennt uns von Gott. Das ist enorm wichtig, wenn du nicht vergeben hast, irgendeine Person oder wenn du aussprichst, was viele, viele traumatisierte Menschen tun, leider, geben Gott die Schuld, dass es in ihr Leben nicht so gut geht. Ja? Das ist sehr weit verbreitet in christlichen Kreisen und auch außerhalb. Gott ist schuld, dass es geregnet hat. Wir haben geplant, zum Grillen zu gehen und solche Dinge. Hast du einen Gedanke irgendwo in dir, Gott, warum hast du das zugelassen? Wenn das kommt, werf es weg. Gott ist größer als das, was gekommen ist oder dich plagt. Gott ist größer. Und du sollst das zuerst erfahren, bevor du es weitergibst an anderen. Vergebung ist wie ein Dead End, sagen wir auf Englisch. Also der Weg ist blockiert. Der Zugang zu Gott und der Erhörung deiner Gebete sind blockiert, wenn du nicht vergibst. Gott oder Menschen. Und Gott kann in sich, seinem Wesen, nichts Negatives, Böses tun. Er ist gerecht, sagt die Heilige Schrift, in all seinem Tun. All seinem Tun. So, wenn Gott etwas zulässt oder noch nicht eingegriffen hat, weil wir noch nicht die Erkenntnis haben, ihn darum zu bitten, einzugreifen und das Ding zu übernehmen, egal wie lang die Krankheit bei dir ist. Wir müssen erlauben, dass Gott eingreift. Herr, ich erlaube, dass du in dieser Situation eingreifst, aber mit dem Zusatz, hör zu, wie du willst. Lass Gott Gottes Werk machen. Du kannst Gott nicht ersetzen, indem du versuchst zu denken und die Mediziner sowieso nicht und die Pharmaindustrie und all diese Dinge, die in den letzten Jahren aufgetaucht sind. Erlaube, dass Gott Gott ist heute Nachmittag. Du bist schwach. Es kann sein, dass du schon denkst, was soll ich sagen und wie soll ich machen und so weiter. So wie die Kinder, empfehle ich sehr. Einfach wie ein Kind, aber nicht ein langes Gebet. Ein Gebet von einer Minute höchstens langt. Eine Minute. Lies mal die Bibel. Lies mal das Leben Jesu. Er hat nicht stundenlang Befreiungsdienst mit irgendjemand gemacht. Wir haben uns gelöst von diesen Methoden schon vor Jahren. Wenn jemand frei werden will, dann Jesus befreit. Es kann aber einen Heilungsprozess geben, das haben wir auch in der Heiligen Schrift. Aber wenn Jesus dich befreien will, dann empfange es durch Glauben. Nehme es an. Widersteht dem Teufel, so flieht er von dir, von uns, von der Gemeinde Jesu. Leiste Widerstand. Aber was passiert, wenn? Im Mülleimer. Vergib, vergebe, vergebe, Geschwister, bitte. Vergib dir selbst, dass du eine falsche Entscheidung getroffen hast. Dass du Dinge früher in deinem Leben, bevor du gläubig wurdest, höre, an solche Zeugs. Wir haben alle den Mülleimer gerne gesehen und reingebuddelt da drin. Aber wir sind nicht mehr da im Mülleimer. Wir sind vor dem Thron der Gnade. Du bist nicht mehr schuld. Ursula, du bist nicht mehr schuld. Wenn du aufgehört hast, was dich krank gemacht hat, zu tun, du bist nicht mehr schuld. Du bist frei. Du ehrst Gott, indem du das annimmst. Du ehrst ihn jetzt in diesem Moment. Und dann sollten wir unsere Sprache verändern. Eine Bibelstelle, Jakobus 3, die Verse 3 bis 10, nein, nehmen wir nicht. Nehmen wir Galater 6. Galater 6. Wenn ihr eure Bibeln habt, könnt ihr bestätigen, was ich jetzt bringe. Wenn ihr sie nicht habt, fahrt schnell nach Hause. 6, also Vers 7, Galater 6, Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. So, hast du eine Krankheit, das du selber verursacht hast? Denn wer auf sein Fleisch sät, jetzt kommt die Lösung. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Und deswegen sind viele krank. Wenn du in einem Voodoo-Kreis, einem Teufelskreis oder die anbeten, und dann werden die ganz andere Geister dir entgegenkommen, weil du da reingegangen bist. Wenn du gelogen hast, werden ganz andere Geister bei dir wirksam sein. Wir haben etwas ausgestreut. Ihr lest das Buch von Derek Francis, uralt, seit 30 Jahren, es ist schon auf dem deutschen Markt oder länger. Saat und Ernte. Was hast du ausgesät, dass du krank bist? Manche Krankheiten haben wir nicht irgendwas Negatives getan, die hervorkommen. Also in Oktober wurde ich operiert gegen Krebs und ich muss sagen, ich habe Gott gefragt und wir haben viel gebetet darüber, warum habe ich Krebs? Ich habe nichts gemerkt und mir war keine Sünde bewusst, aber ich hatte in meinem, als die Diagnose vorgelesen wurde, ich habe mich sofort entschieden, mich operieren zu lassen. Aber dann haben wir E-Mails und Telefonate, aber ihr müsst zuerst Chemotherapie machen. Und da musst du noch zu einem anderen Arzt und so weiter. Was Gott zu dir sagt, das sollst du vollbringen. Du musst lernen, Gottes Stimme besser zu hören und nicht zu handeln, bevor du überzeugt bist und diesen Frieden Gottes hast, diese Ruhe Gottes. Gott ist gekommen, um Gutes zu tun. Niemand ist gut außer meinem Vater. Ich hatte Frieden, als die Diagnose vorgelesen wurde, als ich mit Sonja gebetet habe. Wir waren sofort einig. Aber das Problem war, wir haben nicht für die Nachwirkungen von der Operation gebetet. Das wusste ich gar nicht. Und das macht mir bis heute ein bisschen zu schaffen, die Nachwirkungen von so einer Operation. Aber die Operation, der Krebs und keine Metastasen und all diese Dinge. Gott sei gedankt, ich bin unter das Messer gegangen in Frieden. Mit der Gewissheit, Gott geht uns vor und wir zwei waren eins. Wir waren eins. Manchmal ist ein ganz kleines irdisches Problem der Grund, warum bestimmte Dinge nicht gelingen. Ist dein Leben in Ordnung? Es ist wirklich eine schlimme Lehre, wenn die Christen, das war so, das richtete in den 70er, 80er Jahre, als diese Heilungsbewegung hier in Deutschland, Europa ausbrach, kam von Amerika rüber und all das Zeugs. Du bist krank, weil du eine Sünde in deinem Leben hast. Das ist Humbug, das ist nicht in der Schrift. Das ist vorgekommen, aber Jesus sagte zu diesem Gelähmten, geht hin, nimm dein Bett und sündige nicht mehr. Er sagte es auch zu der Frau. Sie wurde geheilt, gerettet. Und dann sagte Jesus, sündige nicht mehr. Nicht geh in die Seelsorge 20 Jahre lang und bedauere, dass du geboren wurdest und so ein Zeugs da. Hört auf zu sündigen. Hört auf. Ein ganz wichtiger Satz geht so wie an uns vorbei, ohne dass wir es merken. Ich kann nicht. Kennt ihr das? Ich kann das nicht. Es hat mich so im Griff.
Der Vers 8. Wer sich aber auf Gott, den Geist, verlässt, der wird vom Geist das ewige Leben ernten.
So, wir verlassen uns heute als wiedergeborene Gotteskinder auf unserem Gott in allen Situationen. Auf der Autobahn, wenn die Idioten da an dir vorbeifahren mit 200 und du fährst christlich, fast christlich, und da denkst, oh Jesus, du bist mein Schutz. Früher habe ich die geschumpfen und ich ganz ekelhafte Gedanken. Als Christ, als Pastor, habe ich ekelhafte Gedanken gegen diese Sünder. Und ich bin nicht wie der da. Solche fiese Dinge, Haltungen müssen aus unserem Leben. Dann kann der Strom der Heilung in deinem Leben kommen.
Füllt euch mit Gottes Wort. Tag und Nacht. Ich habe euch Bibelstellen über Heilungsberichte und Verheißungen beanspruchen. Wenn du das tust, dann schreib diese Verheißung oder diese Zusage Gottes auf und kleb es irgendwo auf den Spiegel im Badezimmer oder über das Bett oder in die Bibel reinlegen oder auf die Bibel. Die Bibel ist ein Heilungsbuch. Die Heilige Schrift, Gottes Wort, ist ein heilendes Wort. Wollt ihr es oder wollt ihr es nicht? Und wenn du ein Aberglaube hast, bring dein Aberglaube zum Kreuz. Aber, mein Vater hat es, meine Mutter hat es, mein Bruder starb. Fehlgeburten zum Beispiel, das ist ein ganz großes Thema. So, jetzt gehen wir zu dem Punkt Lossagegebet von Vorfahrenschuld. Ich möchte einfach, hört auf, euer Vorfahren immer die Schuld zu geben, dass du so miserabel bist. Im Charakter oder im Körper oder in Gedanken oder dein Lebensweg, Umgang mit dieses und jenes. Hört auf, anderen die Schuld zu geben. Jemand hat einmal zu mir gesagt, ich sehe über dir, das habe ich verworfen, mit vehement, laut. Ich war in der Schweiz damals und es ging, ich sehe bis zur vierten Generation zurück. Ein Ritter und der ist ein Mörder in deiner Familie. Und er hat gesagt, nimm dein Pferd und hau ab. Ich kann ganz schön unheilig sein. Wenn so ein Zeugs kommt, verwerfe es. Wir sind gerettet durch das Kreuz. Und wenn das ganze Zeugs immer noch bei dir so dranhängt und flattert rum und das und wird verkündigt, bring das alles ins Feuer. In den Mülleimer und geht zum Wort Gottes. Was sagt das Wort Gottes? Es gibt Vorfahrenschuld und die Bibelstelle ist 2. Mose 5 bis 6, aber das ist eine ganz andere Bedeutung in Mose, 2. Mose 5 bis 6. Du kennst deine Vorfahren nicht, die alle unter der Erde sind, oder? Und ich garantiere, wisst ihr gar nicht, was die gemacht haben. Höchstens bitte letzte zwei Generationen vom Erzählen oder was auch immer. Aber das hat mit dir persönlich nichts zu tun. Es ist nicht deine Schuld, dass sie gesündigt haben. Es kann eine Prägung oder eine Belastung in der Denkweise, siehe finanziell, siehe schlechter Umgang mit Finanzen, mit Besitz oder solche Dinge, oder dass sie nicht gläubig waren, Alkoholismus, Drogen, Rauchen, all diese Dinge, was immer dazu kommt. Aber du bist du und das ist der Clou. Du gehst zu Jesus, nicht mit deinen Vorfahren. Dann müsstest du sie aus der Hölle oder aus dem Himmel holen. Und ich komme mit meinem Vorfahren, so wurde gebetet damals. Und ich war ganz neu auf diesem Gebiet. Wir haben beide in unserem Herzen gehabt, irgendwas fehlt hier. Und zwar die Wahrheit. Du gehst alleine vor dem Thron der Gnade, weil du es nötig hast, nicht deine Vorfahren. Ich vergebe meinen Vorfahren, das kannst du machen, aber die kriegen nichts davon. Jesus ist das geworden, was deine Vorfahren waren. Habt ihr es begriffen? Er ist dafür gestorben. Aber du gehst mit deinen Sünden zum Kreuz und du wirst frei. Komplett frei. Und wandle im Licht. So habt ihr Gemeinschaft untereinander. Das ist eine ganz wichtige Bibelstelle. Jetzt bitte ganz einfach, da habe ich Bibelstellen da wegen Bitten, dass wer dich heilt. Gab es eine Lehre vom Ausland, wir heilen die Kranken. Also wir sind nicht die Heiler. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Markus 16. Geht hin, legt die Hände auf die Kranken, und in meinem Namen werden sie geheilt. Nicht in deinem Namen. Nicht, weil deine Gemeinde das lehrt oder praktiziert oder du ein Buch von sowieso gelesen hast und der Herr hat zu dir gesprochen. Lass diesen Humbug weg. Geh zu der Heiligen Schrift. Ich bin eine Botschafterin, ein Botschafter, ein Christi Stadt. Wichtig ist, dass du jetzt den nächsten Punkt aber empfängst. Der nächste Punkt ist Demut. Ganz viel Demut. Wir heilen nicht, es ist nicht unser Name, der am Kreuz gehangen ist. Ich bin nicht der König, der angebetet wird im Himmel. Der letzte Punkt wäre, behalten. Manche werden geheilt, wirklich gewaltig berührt von Gott, aber dann verlieren sie, sagen sie, verlieren die Heilung. Nun, ich finde das nirgendwo in der Heiligen Schrift, außer von dem einen Gleichnis von Jesus, wegen einem Haus, das wieder besetzt werden könnte. Aber es ist nicht die alte Krankheit, die wiederkommt, sondern eine neue Krankheit. Und Jesus sagt, wenn du dein Haus geräumt hast, ich bekenne meine Sünden, ich hoffe, dass ihr das alle getan habt, aber ich möchte von euren Sünden nichts wissen mehr. Ich will mich nicht mehr besudeln lassen mit den Sünden des Leibes Jesu oder Menschen. Ich lasse mich nicht mehr füllen mit dem, was Jesus geworden ist an diesem Kreuz. Ihr wisst, ich gehe zu Jesus mit meinem Dreck, mit meinen Sünden, mit meinem Leben, mit meinem Denken und. Und das Blut ist für dich gültig, fertig aus. Bekenne das und verlass die Sünden. Erinnert euch, was ich vorhin gesagt habe. Jesus hat ein paar Mal zu den Leuten, die er geheilt hat, sündige nicht mehr. Aber ich kann nicht. Du kannst wohl. Du hast zuerst zu dem durch ein Gedanke zu der Sünde ja gesagt. Jetzt sage nein zu der Sünde. Aber, und dann kommt der Aberglaube raus. Lass die Sünde. Lerne, welche Stimme zu dir redet. Also wenn du nah bei Jesus lebst, wirst du die Stimme des Teufels nicht hören. Glaub mir. ganz wichtig. Fühle dich weiterhin mit Gottes Wort. Danke Gott beständig, also immer wieder. Sag Dank alle Zeit für allen, alles. Das Wort kam wie in der Offenbarung zu uns vor kurzem. War es vor meiner Operation oder danach, davor? Also irgendwann dieses Jahr, letztes Jahr hat Gott zu uns gesagt, dass wir Gott danken sollen. Und das war ein Hammer. Da haben wir gedankt für unmöglich. Also wirklich, alltäglich, da haben wir gedankt. Und da war plötzlich wird das Leben leichter. Danke Gott alle Zeit für alles. Ja, auch für das Schlechte. Denn er ist immer noch dabei. Ja, wenn du es 10-mal gemacht hast, sagte er, steht wieder auf. Fang von vorne wieder an. Aber du kannst weitergehen heute. Verstehe, dass Heilung deinen Körper erreicht hat, aber deine Seele und deine Gefühle und dein Willen, deine Gedanken müssen auch geheilt werden. Lese mal 1. Thessalonicher 5, 12 bis 23 dazu. Da werdet ihr merken, in der oberen Etage ist ein kleiner Schrottplatz und der heißt das Gehirn oder Erinnerungsvermögen. Und der hält fest, was ich alles getan habe und was ich vergessen habe und. Mit der Zeit musst du dich disziplinieren, so zu denken, wie die Bibel das lehrt. Suche nicht deine Hilfe zuerst bei Menschen, sondern bei deinem Gott. Deinem Gott. Amen. Gegenwart ist hier, dein Wirken ist hier. Deine Kinder sind hier. Deine Botschafter sind hier, Herr, und du bist hier. Du bist hier, in diesem Raum noch mehr. Du bist in uns und wirkst in und durch uns. Und so danke ich dir, Herr, dass du kommst heute und das bewirkst, was wir brauchen. Heilung. Für Leib, Seele und Geist. Amen. Manche Momente, es ist, als ob Jesus einen Stuhl nimmt und mitsitzt und mitsingt. Dass er einfach da ist. Dann wäre es nicht schön, wenn wir uns daran gewöhnen, dass Jesus dabei ist. Seine Gegenwart ist das Kostbarste, immer in seiner Nähe zu sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eine wesentlich stärkeres Bewusstsein der Gegenwart Gottes, von der Gegenwart Gottes haben müssen. Und das möchte ich euch zusprechen, wenn du aufwachst nachts, so wie ich fast jede Nacht. Auf jeden Fall, die Gegenwart Gottes ist das, was wir brauchen im Leib Jesu. Die Heilige Schrift sagt, die werden die Liebe unter uns erkennen und dann werden sie merken, die wandeln mit Gott, wir sind mit Gott. Das ist das, was wir brauchen. Dass wir nicht nur einen Gott haben, sondern dass wir mit Gott wandeln. untereinander, in meiner Familie, ja, überall, wo wir sind, auf der Arbeitsplatz oder im Krankenhaus, in der Reha, egal, wo wir uns aufhalten. Die Gegenwart Gottes geht mit uns. Die Präsenz, die Atmosphäre, die, weit mehr als das, die Person des Heiligen Geistes geht überall hin, wo ich bin. Und zwischendurch kann ich einen Fehlsatz sagen oder etwas Ungutes tun, denken. Und trotzdem ist er da. Er sieht sich zurück, bis ich zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen bin, aber er ist noch da. Ich werde dich nicht verlassen. Und wenn wir etwas verbockt haben und denken, der Herr ist nicht mehr mit mir, das ist Humbug. Jesus hat zuerst gesagt, ich bin bei dir, alle Tage bis an der Weltende. Wenn solche Worte kommen in der Gegenwart Gottes, dann gehen sich, ich kann das nicht erklären. 53 Jahre gehe ich mit dem Herrn und ich kann das nicht erklären. Gott geht nicht mehr weg. Er bleibt da. Er bleibt bei dir. Er ist verknallt in dir. Du bist sein Verlobte. Du bist die Verlobte des Herrn. Der Verlobte des Herrn. Aber eines Tages wird das Hochzeitsmahl kommen. Und da habe ich mir vorgenommen, ich will Zeit nehmen, um das Wort Gottes für mich zu studieren. Meistens habe ich das Wort studiert für eine Predigt oder ein Seminar oder sonst etwas, preis dem Herrn. Aber jetzt habe ich das Wort für mich allein. Wir praktizieren das als Ehepaar. Wir beten immer zusammen und dann verschwinden wir. Aber jeder geht mit dem Herrn irgendwo hin. Es sind ganz wichtige Momente, allein mit unserem Gott. Ich möchte euch rufen dazu, dass anhand der Heiligen Schrift bist du ein Gewinner und nicht ein Verlierer. Und du bist auserwählt, genauso wie Josef. Du bist auserwählt, aber verstehst oft nach 7 Jahren Gefängnis, du verstehst nicht, warum bringst du mich nicht weiter, Herr? Warum komme ich nicht aus diesem Gefängnis? Ich bin unschuldig, ich habe mein Leben bereinigt. Und dann stehen wir da und fragen, Herr, habe ich eine Seite von dir noch nicht entdeckt? Und das wird immer so sein. Deswegen haben wir die Offenbarung, das Buch der Offenbarung. Wir lernen Gott kennen im Gebet, und besonders in Krankheitszeiten oder in Zeiten, wo wir durch eine Krise gehen. Das dunkle Tal, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich klopfe an, mach mir auf. Dein Gott verlässt dich niemals. Er hält sein Wort. Eine Person, die ein Verlierer ist, vergrößert die Herausforderungen in seinem Leben, weil er sie als unüberwindbar ansieht. Was ist ein Verlierer? Das ist eine Person, der Verlierer ist im Sinne von, er vergrößert die Herausforderung. Kennst du den Berg, der vor dir ist? Ich habe oft gesagt, ich habe nur Bergkulissen um mich herum. Ich bin dumm und das ist der Summ aller Dinge. Ich war überzeugt, wirklich überzeugt, als ich Sonja geheiratet habe, beziehungsweise als sie mich geheiratet hat, dass ich dumm bin. Und das hat Not in unsere Ehe gebracht, in meinem Leben. Natürlich haben vergangene Verwundungen und Situationen das hervorgerufen. Aber ich war immer der Verlierer. Ich war ein überzeugter Verlierer. Keine Eltern, keine Geschwister. 19 Jahre lang Missbrauch aller Art. Aber dann kam Gott in mein Leben. Dann kam Gott zu dir. Nicht nur um dich, bitte verzeih es, wenn es so direkt ist, aber ich will niemand verletzen, nicht nur um dir Vergebung zu schenken, sondern mit ihm sind wir Herrscher. Mit Herrscher in himmlischen Sphären. Wir müssen auf eine andere Ebene kommen. Wir müssen, um das Werk vollenden zu können, das Gott uns auferlegt hat, geht hin in alle Welt. Wir müssen auf eine andere Ebene kommen. Das gegenseitige Anpredigen und Beseelsorgen und Hände schütteln, das bringt niemanden in den Himmel. Zerstört die Werke Christi nicht. Je näher wir zu Jesus kommen, sind wir mehr und mehr Gewinner. Aber wir sind Gewinner in dem Moment, wo Jesus sein Blut strömen ließ vom Himmel her. Ist enorm wichtig, dass in dem Moment, als Jesus genagelt wurde an diesem Holz, dass du verstehst, denn der Schrift steht geschrieben. Das Gebet mit Jesus und dem Vater an dem Abend, bevor er ans Kreuz genagelt wurde, müsst ihr immer wieder lesen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Brian, du bist kein Verlierer. Da ist kein Verlierer in diesem Haus. Aber es gibt eine Überzeugung, das ist zu finden in unseren Denken und Erfahrungen und unterstützt. Und die Kohle werden wir beim Lok, das daher mit dem schwarzen Kohle gefuttert wird, immer mehr Kohle rein, immer mehr Feuer, immer mehr Überzeugung. Ich bin nichts, kann nichts, wird auch niemand werden. Ich werde nichts werden. So sind die lebendigen Gemeinden Jesu. Es ist enorm wichtig, dass wir verstehen, Jesus tat alles, gab sich ganz hin, dass du ein Gewinner wirst. Dass du in der Auferstehung Jesu lebst. Es ist enorm wichtig, dass wir verstehen, wozu hat Gott uns gerettet. Schmeiß dieses Paket Vergangenheit weg und seid bereit einzusteigen in die Dimension des Gewinners sein. Das ist unser Ziel und das muss unser Ziel bleiben. Wir sind Gewinner, weil Jesus gestorben und auferstanden ist und aufgefahren ist. Und wir sitzen zu Rechten Jesus im Himmel und regieren mit ihm jetzt. Wir regieren vom Himmel her. Unsere Informationen, unsere Auflagen, die Gott uns gibt, kommen vom Himmel. Das Wort kam aus dem Geist Gottes, aus dem Himmel. Das Wort ist lebendig. Wenn du es liest mit der Hilfe des Heiligen Geistes, wirst du erhoben. Wirst du ein Gewinner, wenn du es praktizierst. Ich möchte besonders die Geschichte von den 12 Kundschafter ansprechen. 4. Mose Kapitel 13 und 14. Das war Gottes Plan für Israel. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Der Punkt 3. Gottes Plan für Israel. Israel stand nun, jetzt geht es um deinem Leben und viele Gemeinden. Viele Gemeinden. Ich stand da zweimal in meinem Leben, was ich jetzt sage. Und ich will ganz ehrlich mit euch sein. Ich war nicht immer ein Gewinner. Bis heute nicht in allen Bereichen meines Lebens. Israel stand nun außerhalb des Landes Kanaan, das Gott ihnen geben wollte. Und das Volk sollte zur Ruhe kommen. Nun, was ich sehe im Leib Jesu, ist ein Aktivismus, das kommt aus Eifer. Es ist nicht schlecht, aber es ist nicht mehr kontrollierbar, wenn es außer Kontrolle gerät. Eifer ist gut, dass man beginnt, aber Eifer kann nicht bauen. In Philippa heißt es, Paulus, als ich für Gott geeifert habe, in Kapitel 4, Vers 6, ich habe für Gott geeifert mit dem Gesetz und ich habe getötet dafür. Aber als ich ergriffen wurde in Vers 12, dann habe ich ihn erkannt. Und darum geht es mit Gewinner oder Verlierer. Haben wir Jesus erkannt, sind wir Ergriffene. Paulus sagt immer wieder, und das habe ich oft gesagt in Seminaren, Paulus war ein Gefangener für Jesus Christus. Also in Rom saß 2 Jahre lang, bevor seine Enthäuptung. Er war gefangen an Soldaten 2 Jahre. Und jeder Soldat hat sich bekehrt. Und dann dankte er Gott, könnt ihr nachlesen im Timotheusbrief, dankte er Gott, dass sogar das Haus Caesars mit dem Evangelium gefüllt ist. Bist du ein Gewinner oder Verlierer? Paulus war ein Gewinner. Er sagte, das, was ich für wichtig gehalten habe im Leben, in meinen Worten, das habe ich Jesus abgegeben, um ihn zu gewinnen. Haben wir Jesus gewonnen oder nur Christ sein? Nur eine Gemeindeaktivität? Haben wir Christus gewonnen? Sitzen wir in Jesus und regieren? Punkt 4, Gott gibt Mose den Befehl, das Land zu erkunden. Also Kanaan. 4. Mose 13, die Fürsten, die Häupter des Stämmen, wurden für diesen Ansatz ausgewählt. Und ich bin überzeugt, dass hier ein geistliches Prinzip ist. Wenn, als Gott uns, als wir zusammenkommen und geheiratet haben vor einigen Jahren, war es mir wichtig, als wir zurückgezogen sind von Norddeutschland nach Leonberg, wo Sonja groß geworden ist, dass wir beteten über die Stadt. Und es war ganz, ganz wichtig, dass wir beginnen zu beten für die Stadt, Bestes. Es ist eine lange Geschichte, aber ich würde sagen, wenn die Häupter, ihr Männer, nicht beten für ihre Stadt, für ihre Firmen, für ihre Gemeinden, und die Frauen haben ihre Frauengebetstage und Frauenkonkurrenz und die Männer hocken hinter dem Computer oder sonst wo oder arbeiten im Acker, auf dem Acker, dann sind wir nicht Häupter. Wir sind Arbeiter im Reich des Herrn, aber wir sind nicht Häupter. Und Gott erwählte die Häupter aus einem ganz bestimmten Grund. Wenn du Haupt bist, gesetzt bist und weißt, dass du gesetzt bist, und das wusste ich nicht. Niemand hat das gelehrt bei mir. Das haben wir vieles von der Erkenntnis aus dem Wort bekommen. Ein Haupt hat den Einfluss, Menschen zu führen, die Begabung, die Salbung zu führen. Der eine so, der andere so. Aber das Haupt ist ein Regent. Und hier wurden die Regenten, die 12 Häupter der 12 Stämme, die wurden berufen, das Land Kanaan auszukunden. Nun, die Geschichte kennt ihr. Aber ich habe von Gott bestimmte Punkte bekommen, die ich noch nie gesehen habe. Und das ist das Wort Gottes. Du kannst es 100-mal gelesen haben und irgendwann machst du Klick-Klock. Zicki-Zicki. Ist die Erkenntnis da. Die Erkenntnis ist da, wir sind zu Häuptern berufen. Eine Frau in dem, wozu sie berufen ist. Ein Mann in dem, wozu er berufen ist. Leben wir das aus? Ich bin früher immer so mit Schuld beladen, mit Scham oder mit irgendetwas beschwert. Und dann kamen die eigenen Vergehungen und so weiter, als ich den Dienst begab. Ich bin nicht gebildet, ich bin nicht auf eine Bibelschule gewesen und so weiter. Aber die beste Bibelschule, und das sage ich im Namen Jesus, ist Zeit mit Jesus. Es ist die beste Bibelschule mit diesem Buch in deiner Hand, Tag und Nacht. Und ich habe nicht als Haupt meiner Familie gelebt. Ich habe in Eifer gelebt und Gott hat vieles getan, auch Zeichen und Wunder. Aber du musst deine Bestimmung erkennen. Und das kannst du nur, indem du unterwiesen wirst im Wort Gottes, nicht angepredigt wird. Angepredigt werden viele Leute. Gott wollte, dass Israel vorangeht. Wenn wir Einfluss haben in einer Familie oder nicht verheiratet sind, dann haben wir Einfluss in irgendeinem Bereich dieses Zeitalters oder mehrere Einflüssen. Wir müssen das leben, und zwar in Kühnheit, in Entschlossenheit. Ich bin gesetzt von Gott. Jeder Arzt weiß, auch der Arzt, der mich operiert hat im Oktober, jeder weiß, dass ich gläubig bin. An Christus, nicht an der Gemeinde. An Christus. Und du gibst Zeugnis da. Und in der Anästhesiezimmer, bevor ich Narkose bekommen habe, da habe ich auch das Evangelium gesagt. In ein paar Sekunden. Denn ich weiß nicht, ob ich da rauswache. Und was machen Sie für einen Beruf? Ich bin Rentner und bin Christ. Oh, ja. Was machen Sie? Und dann habe ich denen gesagt, was Sonny und ich machen. Oh, da waren sie ganz ruhig, die beiden. Und dann war ich auch ruhig. Und es war ganz interessant. Und da kamen viele Ärzte, weil ich nach der OP eine Halluzination gehabt habe, 3 Tage lang. Es war grausam. Aber ich wusste immer noch, ich bin beim Verstand noch gut dabei. Und jeder Arzt, der kam, bekam immer ein neuer Arzt. Warum auch immer, war ich ein schwieriger Patient? Ja, wahrscheinlich. Aber jeder hat ein bisschen von Jesus bekommen. Und es ist wichtig, dass wir das Haupt leben und nicht mit Menschenfurcht geplagt werden, Tag und Nacht. Das braucht die Welt. Geht hin und predigt das Evangelium. Nicht wie ein Bonke, sondern in ein Narkosezimmer da, wo die Dinge angeschlossen haben. Das war mein Evangelium. Gott will, dass wir vorangehen, dass der Leib Jesu vorangeht. Das, mein gesamter Eindruck ist weltweit, dass das die Christen noch nicht verstanden haben, wie heißt unser Land. Und unser Land ist nicht eine Tätigkeit, unser Land ist eine Person. Und die Person heißt Jesus. Wir müssen erfüllt sein mit seinem Willen, mit seinem Wesen, mit seiner Art. Und anstatt dessen besteht die Gefahr, dass wir Lehre über dieses und jenes und alles, was mit Bibelschule zusammenhängt, aber wir kommen nicht an die Person, der das Evangelium ist und uns verkündigt hat, geht hin in alle Welt. Es geht um eine Person. Welche Aufgabe hat Gott für dich? Auch in unserem Alter. Aber dann sind wir Gott dankbar, dass wir so viele Jahre hinter uns haben. Bist du dankbar? Dann wirst du dein Land einnehmen. Gott hat einen Plan für deinem und meinem Leben. Ich habe so geschrieben, ich sage, dass Gottes Plan ist ein Abenteuer, eine Herausforderung, ein Plan voller Siege, ein Plan passend zu dir. Das ist Punkt 6. Der Plan ist gefühlt, anderen Menschen Gutes zu tun. Und das Gute tun ist in erster Linie Jesus Christus weiterleben, also vorleben. Punkt 7. Was tun, wenn es in Einheit fehlt innerhalb diesen Plan? Wenn das Wort aber eine Gemeinschaft oder Volk trennt, was dann? Und jetzt sehen wir das. Ich habe das ganz bewusst reingebracht. Da war das Land da, der Segen war da, die Verheißungen waren da, das Volk ist 40 Jahre, nein, noch nicht, durch die Wüste gewandert, aber die haben es in den Knochen gefühlt. Irgendwas stimmt nicht mit unseren Häuptern. Und die haben uns ein Anbetungslied, und das werdet ihr weitersehen, wenn ihr Kapitel 14 liest, zu Hause, dass sie alle geschrien haben in der Nacht, oh, wie schlimm, oh, wie schlimm. Das Land ist voller Riesen, das Land ist voller... Und die haben das Gute nicht gesehen. Wann bist du bereit, wann bin ich bereit, das Gute zu sehen, das Gott uns bereitet hat? Gott hat Gutes für dich und mich, für seinen Kindern. Hast du gelernt, anderen Gutes zu tun, auch wenn es dir nicht gut geht? Ich musste das lernen, aus dem geistlichen Motiv heraus. Nicht um eine Vergangenheit zu überwinden, was nicht schlecht ist, dass wir auf diese Weise tun. Aber manche gehen in sozialen Diensten innerhalb kirchlichen Kreisen, um Mangel auszufüllen. Aber die werden nicht heil. Wenn die Gemeinschaft, wenn die Einheit in einer Ehe, und wir sind verlobt mit Jesus, wir haben vorhin das kurz erwähnt, wir sind verlobt, wir beginnen eine Beziehung aufzubauen. Und diese Beziehung wird auf diesem Planet gestärkt und nicht vollendet. Wir werden erst vollendet, wenn wir Jesus sehen in den Wolken und heimkommen mit ihm. Aber es wird zur Vollendung führen. Aber sind wir verbunden mit den Häuptern? Und wo sind die Häupter? Es wird gejammert, es sind keine Männer, nur die Frauen beten. Es sind keine, nur die Rangers machen Evangelisation, aber die Alten sitzen da, so weiter und so weiter. Es ist enorm wichtig, du bist ein Haupt und du regierst. Wir regieren, jeder in diesem Raum regiert mit Christus. Und das ist der Schlüssel. Mit Christus. Dein Leben muss verborgen sein, wie Kolosser 3 sagt. Wir sind verborgen in Christus. Wir sind geschützt und verborgen und hopfen nicht immer wieder raus wie Känguru. Immer hupfen und hupfen, rein und raus und rein und raus. Wir bleiben beständig. Ein Vater ist beständig, eine Mutter wird beständig in ihrer Erziehung, Entwicklung, sodass die Kinder ein Vorbild haben. Und so müssen wir lernen, ein Gewinner zu sein, indem wir beständig mit Christus leben. Beständig. Und dann kriegen wir, nachdem wir gesagt haben, eine Heuschreckenmentalität. Und diese Heuschreckenmentalität ist so, ich kann nicht das und ich kann nicht das. Wir sind Verlierer, bevor wir überhaupt etwas sagen oder ein Zeugnis abgeben. Ich kann nicht evangelisieren, ich kann nicht das, ich kann nicht das. Gut, wir haben alle so diese Defizit irgendwo in unserem Leben. Aber irgendwann müssen wir checken, was machen wir hier. Denn jedes Wort wird aufgefangen in der unsichtbaren Welt. Sowohl von Dämonen, die unterstützen das, wir reden negativ, ich kann das nicht, ich will das nicht, letztendlich heißt das. Und das wird aufgefangen und da kommt ein deutscher Stempel drauf, bum bum. So ist es. Und wir müssen wie auf die anderen Ufer rüber schwimmen oder uns mitnehmen lassen. Du bist dazu berufen und bestimmt für Gott, ein Sieger zu sein. Dein Feind ist besiegt. Die Dämonen sind besiegt. Die Anfechtung zur Sünde hin sind besiegt. Du bist eine neue Kreatur. Und das ist vermutlich der Hauptpunkt, warum der Leib Jesu nicht wie eine Stoßtruppe vorangeht. Wir müssen Land ebnen für die Nachkommen, dass sie bauen können, wenn wir andere Dinge zu tun haben. Entweder sind wir im Himmel oder im Altersheim oder sonst wo. Also auf jeden Fall sind wir eine Stoßtruppe. Und was hast du vorzubereiten für die nächste Generation? Bist du bereit, etwas zu geben, das ja deine Zeit in Anspruch nimmt? Die Heuschreckenmentalität, nachdem gesagt wurde von den 10, da waren 12 Kundschafter, 10 haben gesagt, das Land ist voll im Milch und Honig. Guck mal die Früchte. 2 haben einen Stock mit Früchte tragen müssen. Aber, und jetzt kommt der Aberglaube. Das sind Riesen dort. Wir können das Land nicht einnehmen. Die haben das gesagt in den 2 Kapiteln. Lest, studiert mal diese Kapitel. Wir können das nicht. Ich sehe ein System oder habe erkannt, es gibt ein bestimmtes System in der Entwicklung von Bibelschulen innerhalb Gemeinden. Und das ist nicht eine Kritik, sondern es ist eine Beobachtung von mir, dass es gibt diese Schulung und jene Schulung und so weiter, sodass die Leute dann ein Mitarbeiter werden können oder die Schüler Mitarbeiter werden können in der Gemeinde. Also dass die Gemeinde wächst und dass es stabil wird und so weiter. Das Prinzip ist absolut, also ohne Wenn und Aber, wirklich biblisch und gewollt. Aber ohne die Person, ohne den Lehrer. Wer ist der Lehrer? Der Heilige Geist. Jeden Tag ist dieses Prinzip nicht wirksam im Reich Gottes. Wir brauchen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir brauchen diesen Vater. Wir brauchen seinen Sohn. Wir brauchen seinen Geist. Und wenn wir lernen, in der Nähe Gottes uns aufzuhalten und dann von dort aus in die Welt zu gehen, dann werden wir Früchte erkennen. An uns selber oder anderen werden sie an uns erkennen. Sie sahen auch Riesen, 4. Mose 13, 33, Anaks Söhne, ein Geschlecht der Riesen. Ich habe in diesem Haus letztes Jahr 2-3 Mal über die Riesen von Anaks Söhne. Das waren nicht die gefallenen Engel, das waren die Söhne von gefallenen Engeln, die Kinder. Interessant war, das waren nur Söhne, die Riesen waren, keine Frauen. War interessant. Und wenn wir das studieren, dann müssen wir uns aufwachen, dass die Söhne werden stärker mit der Zeit als die Väter, auch im Negativen. Da ist eine Motivation da zum Negativen hin. Und das ist der Antrieb. Und wir müssen den Antrieb bekommen. Was hat Gott zu dir gesagt? Oder hat er überhaupt was sagen können zu dir? Wolltest du es hören? Dass du dazu bestimmt bist, ein Stück Land einzunehmen und zu bebauen? Und dies in Besitz zu nehmen und zur Verehrung Gottes aufzubauen und das zu proklamieren, Christus von diesem Turm, das ist deine Bestimmung. Ist Glauben dabei? Bist du eine Heuschrecke in ihren Augen? Die haben Waffen gehabt, diese Männer waren fast 6 Meter hoch. Die haben Waffen gehabt, die hätten 10 von uns auf einmal durchschneiden können. Ist enorm wichtig. Der Feind war stark, bevor Jesus starb an diesem Kreuz. Heute ist er entwaffnet. Er geht nur hinter einem Gitter, dass er ein brüllender Löwe ist. Aber er ist besiegt. Er ist ist der Sieg in dir, in deinem Denken, in deiner Familie. Wie reden wir? Wie denken wir? Wie handeln wir? Die Bibel lehrt, dass wir denken, reden und handeln sollen wie Jesus. Dass wir in seinem Bild verwandelt werden. Und das ist mein Herzenswunsch für uns allen. Seid ihr Christus ähnlich? Oder wenn du in meinem Alter reinkommst, dann denkst du nur an die Rente und nichts tun, von wegen. Wir merken einen Antrieb in uns, je älter wir werden, etwas für Gott noch mehr zu tun, noch mehr Land einzunehmen, ob klein oder groß. Und das werden wir tun, bis wir sterben. Wir werden niemals aufgeben. Sei es im Gebet, sei es in Ermutigungsdiensten, Gebetszeiten und all das. Dann gab es ein Murren, das sind die Verlierer. Verlierer reden immer das Negative. Immer. Ich war immer negativ. Und Sonny war so positiv, Gewinnermentalität hat sie heute noch. Und ich war von meiner Vergangenheit geprägt. In der Vergangenheit habe ich rumgeschleppt wie ein Rucksack. Und der Vergangenheit muss ans Kreuz. Dein Innerstes, dass du so geworden bist, weil, wenn du eine Mentalität hast, ich falle in die gleiche Grube wie immer, wie bei Josef. Wenn Josef, das ist wirklich für mich unbegreiflich, dass dieser Mann so ein zweiter Haupt, also der zweite Mann in Ägypten damals, wisst ihr, wo das er gelernt hat? Im Gefängnis. Lest mal die Zeit, die Josef verbracht hat im Gefängnis. Er war angenommen von allen. Der Gefängniswärter hat ihm alle Aufgaben übergeben. Und die Gefangenen haben das begrüßt. Es kann sein, dass dein Weg beginnt in einem Gefängnis, unschuldig. Aber du lernst zu dienen. Du lernst, anderen zu geben. Wirst du gerne ein beliebter Gefängniswärter? Ich habe eines Tages gebetet oder mehrmals, ich will aus dem Gefängnis des Kinderheims raus, der Mentalität eines Waisenkindes. Und wir müssen irgendwas beten, dass was angezündet wird. In welchem Gefängnis bist du? Bist du in der Lage, jetzt in diesem Moment ein Haupt zu sein? Männlich oder weiblich? Bin ich fähig dazu? In mir selbst nicht. Aber in Christus. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und da gibt es zwei Männer, und das ist mein Ziel heute Nachmittag. Aber wir denken an die zwei, die zurückkamen, ein Positives. Und ich möchte die Bibelstelle 4. Moses 14, 6 bis 10. Josef, der Sohn Nuns, und Kaleb, den Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Das war eine typische Sitte bei den orientalischen Leitern und Vätern, dass sie ihr Obergewand zerrissen haben. Wie könnt ihr sowas machen? Die das Land erkundigt haben, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der Gemeinde. Und jetzt hör bitte zu, das Wort Gottes. Sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, das Land, das wir bezogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Gott gibt dir und mir nicht einen Auftrag, das nicht zu unserem Leben oder Bestimmung oder Salbung passt, wo wir immer murren müssen oder in dem Mülleimer rummachen müssen und rumrühren, um was zu essen und so weiter. Wir werden ein gutes Land empfangen, in dem wir Gott weiterhin dienen sollen. Von diesem Land aus ist, weil Gott dort wohnt, das ist in deinem Geist, in seinem Wort, da ist der Thron und da sitzt du mit ihm regierend in diesem Thron und von diesem Land aus der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Vergebung, der Gnade, der Barmherzigkeit wirst du nach außen dienen können. Dein Gebet bleibt nicht in deiner Umgebung. Dein Gebet geht bis in den Himmel hinein. Dein Gebet wird erhört von Engeln, von allen und vor allem von Dämonen. Und Gott weiß, hier ist ein Streiter, den machen wir fertig. Aber der kriegt dich nicht fertig, der wird sich beschäftigen mit dir, dort wo du schwach bist. Sie ist Gesundheit, sie ist wirtschaftlich, sie ist familiär. Aber du stehst auf und sagst, nein, wir sind eine Familie Gottes, wir sind Gewinner. Wir lassen uns nicht mehr runterziehen. Wir geben nicht mehr auf. Und auch wenn es dauert, manche Dinge in unserer Ehe dauerte und dauert noch, weil wir einfach auf den Gotteszeitpunkt warten müssen. Und das ist etwas, was ein Haupt, was ein Verantwortlicher gelernt hat und lernen muss und die Jünger, die er trainieren sollte, beibringen soll. Wir müssen alle lernen, stille zu sein, um die Stimme Gottes hören zu können. Wir müssen lernen, tief in Gott hineinzusinken oder hineinzufließen, strömen. Ich liebe das Wort aus Hesekiel 47. Überall, wo dieses Wasser der Heilung hinfließt, da werden Heilungen geschehen. Woher kommt das Wasser? Aus dem Gnadenthron Gottes. Gnade, ich sage es nochmals, ist deine Gunst. Du bist befähigt, diesen Dienst zu tun durch den Heiligen Geist. Wenn du aber nicht dich fühlst mit diesem Wort, womit wirst du in die Gesellschaft reingehen, in christlichen Kreisen? Das Wort muss deine Speise sein. Das Wort muss dich füllen. Ich lese euch kurz eine Bibelstelle, die ich passend dazu heute Morgen bekommen habe. Und diese Bibelstelle ist sowas von, ein Hammer, wenn ich es so sagen kann. Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Den du gehen sollst, nicht möchtest oder gezwungen wurdest, sondern Gott hat diesen Weg für dich und mich bestimmt. Bist du auf dem Weg, nicht nur in dem Weg, also Jesus ist der Weg, aber folgst du ihm nach? Bist du gewillt, das Land einzunehmen, das er bereit hat für dich? Bist du gewillt, von Schottland nach Deutschland zu kommen? Wichtig für mich war, als ich nach Deutschland realisierte, es dauerte ein paar Tage, ich muss die Sprache hier lernen. Und wir müssen die Sprache Gottes lernen. Wir müssen seine Wege entdecken durch dieses Wort. Ich sage es nochmal, Psalm 32, Vers 8, ich will dich unterweisen. Gott selbst will dich und mich unterweisen. Durch ein Pastor, durch ein Lehrer, durch ein Prophet, durch ein Haupt irgendwo im Land. Und die Frage ist, bist du gewillt, dich mütigen und dir was sagen zu lassen, unterweisen zu lassen? Was denkt ihr, wenn wir jetzt morgen hier Gottesdienst, ist richtig? So, wir sind alle eingeladen zu diesem Gottesdienst. Und jeder von euch, bei euch zu Hause läuft und was ihr geplant habt, Gott sagt, ihr sollt alle im Haus morgen. Würdet ihr kommen? Und du sagst, das ist eine blöde Frage. Überleg mal, Gott, seinen Jüngern passiert es, außer Johannes, wurden sie alle zu Märtyrer? Und Johannes wurde in einem riesen Topf mit kochendem Öl reingeschmissen und kein Haar auf sein Haupt erleidete Schaden. Könntest du von Gott dich senden lassen jetzt? Aber das muss ich mit meiner Frau absprechen, Herr. Und da müssen wir beten und fasten darüber. Das ist die Realität. Kannst oder willst du dich senden lassen? Ja, aber ich weiß, dort gibt es Riesen und dort gibt es Covid-19 und Covid-20 und Covid-21. Da möchte ich nicht hin. Und die bezahlen kein Geld, wenn ich dahin gehe. Oder ich muss ein eigenes Auto anschaffen. Die Argumentationen von Pastoren, jungen Pastoren vor allem, da könntest du ein Buch schreiben. Aber wenn Gott sagt, geht, als Gott zu mir gesagt hat, durch eine Freundin, dessen Mann Deutsche ist, sie war auch Deutsche, ich lag in einem Einzelzimmer in Schottland, 1974, war arbeitslos, hatte schlimmen Autounfall, habe meine Arbeit verloren, hatte kein Geld und dann plötzlich klingelte es ganz früh morgens eine Amerikanerin, eine deutsche Frau, die einen Amerikaner verheiratet war, stationiert in Schottland oben im Norden, stand an der Tür. Ich machte auf in Pyjamas, also in meinem Schlafanzug. Ich dachte, wer ist das? Und dann steht sie da und dann fängt sie an in einer Autorität. Gott hat zu mir gesagt, du kommst mit mir nach Deutschland. Du hast ein Calling, eine Berufung in Deutschland. Keine Woche später war ich in Deutschland. So klar war das. Ich wusste aber die Konsequenzen nicht. Und ich rede nochmals ganz klar, du musst aber einen anderen Lebensstil, um eingebürgert zu sein in diesem Land. Ich musste die Sprache lernen, ich habe die Kölner Zeitung gelesen damals, ich habe gebeten, dass irgendjemand mir eine deutsche Bibel gibt, jemand hat mir das geschenkt. Ich musste lernen die englische Sprache mit schottischem Akzent. Und da habe ich gesagt, Herr, du hast mich hier gesandt. Gott hat sich geoffenbart. Und dann habe ich eine Offenbarung gehabt. Ich lag in einem kleinen Schlafzimmer. Es war ein Missionswerk, wo ich gelandet war, bin. Und ich landete in einem kleinen Zimmer, dort auf der Etage, wo wir waren. Und da war ich drin, die Toilette war irgendwo in einem Riesengang am anderen Ende des Hauses und so weiter. Und in dieser Nacht hat Gott zu mir gesagt, hier wirst du deine Frau kennenlernen. Und genau so war es 4 Jahre später. Ich wusste nichts von Prophetie, ich wusste nichts von Deutschland, aber ich war ein Kaputti, wenn ich das sagen darf. Ich musste einen Weg der Heilung zuerst gehen. Nicht, dass ich ein Fall bin für die Seelsorge, das wollten wir beide gar nicht. Aber ich musste mich unterordnen unter dem Haupt. Und damals war es Christoph Eselbart. Und wir sind diesen Weg gegangen. Es war hart, es war oft sehr hart. Aber es war Gottes Weg. Aber Gott zeigt dir nicht alles gleich am Anfang, was du verdienst und was du nicht verdienst und was die Steuer abziehen will und was die Steuer nicht abziehen will. Gott sagt, geht jetzt, und die Jünger sind gegangen. Und das ist dein Leben geben oder lassen für den Herrn. Du hast dein Land. Ich fühlte mich sofort wohl in diesem Land. In den letzten Jahren, muss ich sagen, habe ich Schwierigkeiten, die Art und Weise, wie Deutschland geworden ist. Sehr große Schwierigkeiten. Auch in christlichen Kreisen. Es ist enorm wichtig, dass wir verstehen, wir müssen auch die negative Seiten des Landes auch annehmen. Das sind Riesen in Deutschland. Das sind Riesen in deiner Straße. Und wenn du dich siehst als eine Heuschrecke, dann wirst du der Heuschrecke Nummer 22 werden. Bist du in diesem Land, das Gott dir geben will, dann wirst du gute Zeiten und schlechte Zeiten haben, genauso wie in der Welt. Die haben die Sonne und wir auch. Die haben Regen und wir auch. Bist du gewillt, mitzugehen mit Gott? Oder hast du deinen Rucksack schon gepackt und sagst, mit mir nicht? Ohne mein Erlaubnis geschieht das nicht, Herr. Und so reagieren viele Christen. Muss Gott deine und meine Erlaubnis haben? Das wird gepredigt, viel. Macht nur euer Fernseher auf oder englische Bücher lesen, ist grausam. Hier bin ich, Herr, sende mich. Und was wurde Jesaja gegeben? Kohle, heiße, brennende Kohle auf die Lippen. Und ich will dich mit meinen Augen leiten. Wenn du ein Gewinner werden willst, entscheide dich von Gottes Augen. Gott kennt den Weg, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Lerne dich von Gott leiten zu lassen. Das ist einer der Hauptpunkte im Leben eines Christen. Bist du Gott untergeordnet und gleichzeitig, hör zu, gleichzeitig sind wir erhöht mit ihm in himmlischen Sphären. Wir sind hier und erleiden, und wer gelitten hat, der strebt Heiligkeit an. Die Heiligkeit. Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, wenn, das war nicht Zweifel, sondern durch euer Benehmen. Und die haben sich eingeschlossen, diese zwei Familien haben sich eingeschlossen. Wenn der Herr ganz Israel gnädig ist, also barmherzig, gnädig und Güte zeigt, so wird er uns in dieses Land bringen und uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Wofür kämpft Israel heute? Sein Land. Ist das Land Israels Land oder Gottes Land? Es ist Gottes Land, aber Israel übergeben zur Verwaltung. Fallt, Vers 9, fallt nur nicht ab vom Herrn. Jetzt plötzlich kommt das Wort der Ermahnung. Fallt nur nicht ab vom Herrn, weil du ein Riese gesehen hast. Und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht. Menschenfurcht und Angst vom Teufel können dein Leben beenden. Das war wirklich ein Wort, das mich sehr, als jemand, der Leiter sein darf in diesem Land, das war wirklich ein Vorschlaghammer für mich. Fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes. Weder die Asylanten, noch die Politikern, noch die Religiösen, noch die Gottlosen, noch die Krankenkassen, Noch. Fürchte dich nicht, Brian und Sonja. Und dazu haben wir uns entschieden, diese Woche, haben wir gebetet, dass die Furcht nicht mehr über uns herrscht. Wie wird es mit Deutschland? Und jetzt möchte ich ein Wort der Ermutigung. Fürchtet euch nicht vor diesem Volk nicht, denn wir wollen sie fressen wie Brot. Das ist schon geistlich, oder? Das sagst du in eine Landeskirche Sonntagmorgen. Wir wollen die Teufel hier fressen. Wo fressen, ja? Also, da bist du nicht mehr eingeladen in diese Kirche, glaub mir. Die Frage ist, wer sind die Bösen? Jetzt kommt das Wort, nein, ich spreche das jetzt klar und deutlich zu jedem von uns heute Nachmittag, zu mir selbst an erster Stelle. Ein ganz wichtiges Wort, Vers 9. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns, fürchtet euch nicht vor ihnen. Was für ein Schutz hat das Land Kanaan gehabt? Da waren 7 Völker in diesem Land. Und Gott wollte, dass Israel alle 7 Völker ausrottet, mit Kind und Kegel. Das haben sie leider nicht gemacht. Und er sagt, ich habe den Schutz, den Teufel, die Göttern, die sie anbeten, besiegt. Ihr könnt das Land einnehmen, auch wenn die Viecher vor dir stehen. Es ist euer Land. Was hat Gott dir gegeben von der Gabe? Oh, ich bin nichts, ich kann nichts. Du bist ein Lügner. Du lügst Gott an. Ich bin noch an das und das gebunden und jenes und diese Weise und jene Weise. Und dann sage ich, Jungs, ich kam nach Deutschland mit nichts. Und in 0,nix hatte ich eine Gitarre in der Hand, die ich gar nicht stimmen konnte, bis heute nicht. Und dann kam die Salbung, als ich wusste, da kam die Leiterin des Heimes oder des Werkes zu mir. Sie habe von Gott empfangen. Ich war nur 2 Wochen, ich wollte nur 3 Wochen bleiben in Deutschland und wieder nach Schottland. Ich hatte aber nicht die Kohle dafür. Und das wussten die alle nicht. Und ich sage dir, Gott tut Zeichen und Wunder, diese Frau hat auf mich gewartet und ich habe sie in der Vision gesehen. Und unser Leben ist nicht mehr vergeblich. Dein Leben auch nicht. Und die Frau kam und ich sagte, wir müssen mit dir sprechen. Das war die Tochter und der Leiter, die kamen. Und wir saßen da und dann sagte sie, wir haben von Gott bekommen, dass du hier bleiben darfst. Möchtest du das? Ich musste ganz schnell auf Toilette und dann bin ich zurückgekommen und da musste ich das bewegen. Aus meiner Armut und Alleinsein, kein Vater, keine Mutter, keine Geschwister, kein Job mehr. Und ich stand da in Wuppertal, im Wald im Wuppertal und die bieten mir das Angebot Gottes an. Das war von Gott. Erlebst du Wunder? Der Hermann, der da hinten sitzt, der Junge mit den blonden Haaren, wir sind eine kleine Operation durchgegangen, wir Männer. Aber wir sind durchgegangen. Nun, empfange das jetzt. Du musst etwas durchmachen. Ich habe nichts in der Hand. Als Sonja und ich von diesem Missionswerk nach 4 Jahren verlassen haben, hatten wir eine kleine grüne Tasche, die haben wir heute noch. Also wir hatten damals so eine kleine Tragetasche. Das war alles. Und Gott hat zu uns gesprochen, wir hatten wieder nichts. Wie oft bist du an dem Punkt, es geht nicht nur um Kohle oder ein Job oder eine Situation, du hast nichts. Es geht darum, Gott stellt dich in eine Position, wo es scheint, nicht weiter zu gehen. Aber mit ihm geht es weiter. Und dann bist du ein Gewinner. Und das haben wir gemerkt. Immer wieder haben wir Situationen, es geht menschlich gesehen, bekannte Äußerung von Christen auch, menschlich gesehen, das sollten wir gar nicht sagen. Aber mit meinem Gott kann ich Wellen zerschlagen und Mauern überspringen. Die Salbung, die du auf deinem Leben hast, hör zu, kommt aus diesem Schlamm, Die Salbung, die du hast, hat Gott, bevor er die Erde gegründet hat, vorbereitet für dich. Du bist ein Gewinner von vornherein. Aber wir müssen uns anziehen mit der Waffenrüstung Gottes. Wir müssen das Denken Gottes entwickeln. Wir müssen die Sprache Gottes kennenlernen. Und er schickte seinen Geist. Wisst ihr, wo das ist? Johannes 14 bis 16. Ich will einen Tröster zu dir schicken. Warum einen Tröster? Weil den, den sie kennengelernt hat, war Gott im Fleisch. Und die haben sich wohlgefühlt bei diesem Gott im Fleisch. Wir haben uns in einem Haus wohlgefühlt, viele Jahre zusammen. Und wir haben viel Geld reingesteckt, weil uns versprochen wurde, wir können hier bleiben. Und dann aus heiterem Himmel, durch verschiedenen Umständen, standen wir wieder auf der Straße mit nichts. Und Sonny hat eine Offenbarung von Gott bekommen, ich war unterwegs. Und sie telefonierte, sagte, wir haben ein Angebot. Wagst du es, aufs Wasser zu gehen mit deinem Gott? Die meisten Christen haben nicht nur einen Koffer gepackt für eine bestimmte Zeit ihres Lebens, die haben gleich den Sarg bestellt. Falls es nicht geht, habe ich nur eine Wahl: aufgeben. Entschuldigung für das Beispiel, aber das ist wahr. Wir sollen nicht aufgeben. Jesus hat nicht aufgegeben, sonst wären wir nicht hier. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir können sie auffressen wie Brot. Was für eine biblische Aussage. Wir können das tun, weil Jesus unser Herr ist, weil Jesus unser Haupt ist, weil Jesus unser König ist, weil Jesus unsere Kraft ist und weil er seinen Geist gesandt hat. Er wird euch in alle Wahrheit reinführen. Und wenn wir vor dem Nichts stehen, das war 4 oder 5 Mal in unserem Leben, und es war wirklich schwer für meine Frau und für mich, wenn du da stehst mit nichts und nichts heißt nichts, und du hast trotzdem die Salbung, um ein Gewinner zu werden. Du bist trotzdem berufen, stehst da ohne Unterhose. Oder nur in Unterhosen. Aber du hast die Salbung. Du hast die Salbung. Als wir begonnen haben in einem Kino in Weilendorf, Stuttgart, eines Tages stand ich da auf dieser riesen Bühne und habe gesagt, ich habe eine Macke. Aber da hat Gott uns wirklich ins Wasser reingeschmissen. Und die Salbung war da. Aber dann kam der Tag, wo keine mehr zu Seminaren kamen. Ja, was ist passiert? Was ist passiert? Ach, ja, da hast du das Sünde und jene Sünde und da suchst du die Sünden anstatt Gott. Hört auf, Sünden zu suchen, bitte. Sei heilig und rein. Und dann haben wir durch Vitamin B, das heißt Beziehung, weiß nicht genau, durch wen? Ach, wir wollten etwas drucken in ein paar Straßen weiter in Weilendorf. Und da sah ich, dass er unten war, der Mitarbeiter, und oben war alles leer. Und da habe ich dummerweise gefragt, man sagt dummerweise, wem gehört das? Ja, das gehört so und so und das ist ein Familienerbe. Suchen Sie was? Ich sage, dringend. Also Ich muss sagen, wir kamen aus einem Riesengebäude in ein etwas kleineres Gebäude und dann kamen die Leute wieder. Manchmal sagt Gott, bist du bereit, dich zu demütigen, Brian? Bist du gewillt, mit nichts dazustehen? Und du hast keinen Orden hier oben und keine Krone hier, nicht? Aber du sagst, Herr, hier bin ich. Du hast mich nach Deutschland geschickt. Ihr seid nicht umsonst hier heute Nachmittag. Das Thema braucht die Gemeinde Jesu, was ich jetzt bringe. Dass wir Gewinner sind. Nicht in Stolz oder wir machen's und wir brauchen's und Gott hat mir. Ich sage immer dazu, mir, mich, meine und sonst keiner. Nein, Gott allein. Auch wenn du nur in Unterhosen da stehst. Und Gott sprach ein Urteil über Israel. In Kapitel 14, 21 bis 24, das könnt ihr zu Hause lesen. Aber so wahr ich lebe und alle Welt die Herrlichkeit des Herrn voll werden soll. Nun, das Wort ist ein Endzeitwort für nach der Trübsal. wenn Jesus nach dem Trübsal kommt. Das ist nicht in der jetzt Zeit und Raum, in dem wir jetzt leben. Wir werden alle im Himmel gehen, wenn wir wiedergeboren sind und keinen Rucksack mitnehmen. Brauchst du nicht da oben. Und dann werden wir mit dem Herrn, bis nach 7 Jahren kommen wir wieder. Wenn der Trübsalzeit die ersten 3,5 Jahre und die zweite 3,5 Jahre vorbei sind, da wird Israel platt sein, die ganze Welt wird in Chaos sein, dann regieren wir mit Gott 1000 Jahre. 1000 Jahre regieren. Es geht immer um Regentschaft. Nicht ich bin krank, nicht ich habe kein Geld, nicht ich habe keine Vision, nicht ich habe kein Haus. Je weniger du hast, je besser geht's dir, glaub mir. Wir regieren mit Gott jetzt. In diesem Moment, und dann bist du ein Gewinner. Gott leitet mich, während ich spreche, ganz anders hier. Also ich wollte sowas nicht sagen. Gar nicht, habe ich gar nicht im Sinn gehabt. Ich wollte euch behämmern mit der Wahrheit. Nein, ich will euch ermutigen, denn viele von euch sind müde. Müde im Gutes tun. Ihr habt viel getan. Manche von euch haben einige Angst vor der Zukunft. Das brauchen wir nicht. Wir sind dabei, das zu lernen, ohne etwas zu leben. Alle Männer, die meine Herrlichkeit und mein Zeichen gesehen haben, hast du Gottes Zeichen und Wunder erlebt? Ja, dass du hier hockst, ist ein Beweis dafür. Die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste und mich nun 10-mal versucht und 10-mal, das ist eine ganz wichtige Zahl, 10 ist eine Vollzahl, heißt es. Und versucht, meine Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen, jetzt hört zu, keiner soll das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Nun, Gott hat einen Plan für dein Leben, dein Land einzunehmen, aber wenn du partout das nicht willst, dann gibt es Gott jemand anders, deinen Kindern, dein Nachbar, der dich immer geärgert hat und plötzlich sich bekehrt hat. Willst du den Weg Gottes gehen? Willst du die Riesen besiegen? Gott ist mit dir. Und wenn ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Auch keiner soll es sehen, die mich gelästert haben. Du kannst als Christ Gott ganz sanft und ganz subtil lästern, belügen, schuldig sprechen. Sei vorsichtig, was du tust. Und Jesus sagt, ihr könnt tun, was ihr wollt gegen mich. Dafür bin ich da, dass ihr mich schuldig sprecht. Aber sei vorsichtig, dass ihr die Grenze nicht überschreitet und den Heiligen Geist verlästert. Das ist ganz nah im Leib Jesu. Wenn ich die Gemeinden anschaue und geschaut habe, da ist wie eine Abneigung zu dem Wirken und Handeln des Heiligen Geistes. Denn wenn er kommt in deinem Leben, die Christen sind erzogen worden, wenn du Jesus hast, hast du alles. Nein, du hast nicht alles. Da ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir müssen näher zum Heiligen Geist kommen. Besonders in der jetzigen Zeit. Es brudelt unterirdisch in jedem Land, glaub mir. Und das wisst ihr auch. Ihr habt auch im Fernsehen, glaube ich. Oder 2. Wenn wir murren, sind wir Verlierer. Wenn wir zweifeln, sind wir Verlierer. Wenn wir warten und vertrauen, die auf den Herrn warten, bekommen neue Kraft. Jesaja 40. Warten wir auf den Herrn mit Eifer oder mit ergriffen sein? Wollt ihr angezündet werden? Wollen wir angezündet werden heute? Ich glaube, das ist möglich. Wenn wir unser Ziel, das heißt den Laufbahn gelaufen sind, aus Unglaube heraus nicht vollenden, wird Gott ein Urteil über uns sprechen. Du wirst im Himmel kommen. Wir werden alle im Himmel. Deine Wiedergeburt wird nicht von dir genommen. Du bist für ewig durch Jesu Blut erkauft worden. Aber du wirst deine Belohnung nicht empfangen. Und ich habe einmal auch vor kurzem über Belohnung gesprochen. Und dann habe ich einen Impuls geschickt per E-Mail. Und die Reaktion auf diese E-Mail war sehr negativ in Deutschland. Ist ein Zeichen, dass wir nicht die Heilige Schrift kennen. Wenn wir in den Himmel gehen, werden wir belohnt für unsere Worte und Werken, was wir für den Herrn, sein Bau des Reiches Gottes getan haben. Und sein Bau ist ein Glas Wasser, ein Kind geben. Sein Bau ist, ihm zu vertrauen, wenn wir nichts haben. Sein Bau ist, präsent zu sein, wenn er verkündigt wird, wenn für anderen gebetet wird. Im Grunde genommen müssen alle diejenigen, die nicht Öl hatten, heute eine Flasche Öl immer im Sack haben, dass sie überall salben können. Dass ihr lernt, was Gott zu euch sagt für diese Person. Da kann was Prophetisches kommen, Ermutigendes, manchmal ganz selten Ermahnendes. Aber grundsätzlich ist die prophetische Gemeinde eine Gabe der Ermutigung. Ihr braucht alle Ermutigung. Willst du dein Ziel erreichen? Willst du Gott vertrauen? Hast du, so wie Kaleb, einen anderen Geist, der Geist Gottes? 4. Mose 14, 24. Willst du heute dein Land einnehmen? Aber du sagst, ich sehe nicht, alle Länder sind schon eingenommen worden. Dein Land siehst du nicht, bis du sagst, Gott, ich willige ein. Ich willige ein. Ob ich übers Wasser gehen muss oder mit dem Schiff oder in ein Flugzeug. Dein Land könnte dein Nachbar sein. Könnte die Gemeinde sein. Bist du bereit, ein Gewinner zu sein? Jesus sagte nochmals, und ich höre auf hier, Lukas 22, 42, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist mein Gebet für uns allen heute Nachmittag. Dass wir beten, der Wille des Herrn geschehe in und durch mich. Also ich wähle Gottes Willen. Ich empfehle euch, egal wie eure Situation ausschaut, ich wähle den Herrn. Und manchmal haben wir erlebt bei uns selbst, Gott hat den Segen, den Durchbruch zurückgehalten, bis wir eingewilligt haben, ihn zu folgen und nicht unsere Not. Wenn du die Krankheit oder der Mangel, die Not, all diese Dinge ständig im Mittelpunkt stellst, dann wirst du nicht zu deinem Ziel kommen. Dein Ziel ist Jesus. Immer Jesus. Er, sein Geist, wird euch leiten in alle Wahrheit. Kommt her zu mir. Vater, so danke ich dir für den Nachmittag. Ich danke dir, Herr, dass wir erlaubt sind, eine Entscheidung zu treffen, dass du uns einfach nicht umkippst und sagst, mit dem Stückchen Fleisch da unten kann ich nichts machen, Vater. Aber ich bin in ihm. Ich habe mein Leben gegeben für den. Und oh Gott, so bitte ich, dass wir wirklich nicht nur Eiferer sind, sondern Ergriffene sind, Gefangene Jesu Christi werden. Dass wir Gewinner werden für diese Welt. Dass Deutschland den Segen, den Gott mir gegeben hat, bekommt und anderen Ländern auch. Dazu sind wir wiedergeboren, dazu sind wir in dieser Welt, um ein Segen zu sein für anderen, ein Geber zu sein für anderen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der wird euch bewahren in Christus Jesus, eurem Gott, unserem Herrn. Amen.